Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode vom Bewegungsarten-Podcast. Wir sind zurück, versprochen, nach 2 Wochen waren alle 3 frisch im Camp und ich sage Hallo zu Eva und Hallo zu Horst. Hi.
Hallo zusammen.
Hallo, hallo, back in Germany.
Alle wieder gut zurückgekommen.
Alle wieder back in Hessen.
Ja, stimmt, alle in Hessen, ne? Mhm. Alle waren irgendwie in Spanien und sind jetzt zurück in heimatlichen Gefilden.
Spanien, Hessen ist ja irgendwie alles ein bisschen das Gleiche.
Ja, das stimmt. Aber was man ja nicht, was die Zuhörer ja nicht sehen, ist ja unsere phänomenale Bräune, die wir mitgenommen haben. Bei mir also nicht, bei euch schon, glaube ich.
Ja, du bist so ein bisschen, wenn ich jetzt so gucke, du, ja, deine Stirn ist auch ziemlich weiß.
Ja, das liegt aber an dem Licht hier. Ich habe hier klinische Bedingungen daheim, da muss immer alles hell sein.
Na, aber ich wollte nur sagen, also meine Stirn ist nicht besser, weil die Badekappe oder das Stirnband, das ich auf Lanzarote immer tragen musste oder vorsorglich getragen habe, die haben ihr Übriges getan und in der Praxis diese Woche haben mich einige etwas komisch angeguckt, weil ich habe halt wieder extrem weiße Augen. Und dann auf der Stirn halt irgendwo so eine schöne weiße Linie und der Rest ist halt echt ganz schön braun. Und da sieht es halt wirklich aus wie so ein bisschen, ja, der Oberpanda halt.
Das liegt aber auch daran, weil, ja klar, weil die Triathleten halt immer diese fetten Zopfbrillen immer tragen. Ja. Und mit denen bist du natürlich immer...
Ja, gut, als Triathlet wird man gleich auch im Pool nicht, also ich trage ja keine Uhr, um ein Thema schon mal gleich aufzugreifen, worüber sich viele Schwimmer, mit denen wir jetzt unterwegs waren, aufgeregt haben, immer diese Triathleten mit ihren Uhren im Wasser.
Ja, aber das verstehe ich auch nicht.
Oh, ja, das verstehe ich.
Ich meine, ich kenne so auch viele, die mit Uhr schwimmen, aber ich finde das einfach irgendwie so ein bisschen nervig. Unnötig. Aber wie war es bei euch? Erzählt mal. Ihr wart ja 2 Wochen auf Lanzarote. Im Club La Santa und seid ja erst vor ein paar Tagen zurück, genau.
Gekommen. Wie du, ja.
Ziemlich gleicher Zeitpunkt. Ja, weil was soll ich sagen? Also man könnte sagen, wir haben einen Flieger für uns gechartert. Also International Swim Camp heißt also generell die Dings, die das organisiert. Hauptsächlich sind es aber Athleten aus unserem Verein. Waren aber auch so einige Schwimmer aus dem Hessen-Kader und so ein paar Spitzenschwimmer. Der Robin Backhaus war dabei. Die finnische Spitzenschwimmerin Jenna
Laukkanen.
Ja. Richtig. Mhm. Und natürlich dann auch die Schwimmer, die jetzt mit Triathlon anfangen wollen. Das heißt, es waren dann so meine Kandidaten, über die ich meine schützende Hand halten musste. Und es ist schon... Was sind wir so 80 Kids roundabout gewesen? Das ist
wenn du dich dazu
allein schon mal beeindruckend, wenn die alle sich so in den Flieger bewegen. Da gucken die Rentner natürlich erstmal, die normalerweise nach Lanzarote fliegen und denken so, ach du Scheiße, was ist hier los?
Ja, es waren wirklich in unserem Flieger, waren ungelogen, nur entweder Ü60 und die anderen, die meisten U20, würde ich mal so sagen. Oder ja. U15 sogar oder so. Also weil unsere jüngste Teilnehmerin in diesem Schwimmcamp quasi war Jahrgang 2010. Also 10 Jahre. Ja, und diese 10-jährige Sportlerin, die kam aus Münster und die hat auch beim Club La Santa gibt es ja immer mittwochs einen Aquathlon-Wettkampf und samstags einen Triathlon. Der Triathlon musste leider dieses Mal aufgrund der Windverhältnisse auf einen Duathlon zurückgeschraubt werden quasi. Das Schwimmen konnte nicht stattfinden. Also wir hatten einmal ein Aquathlon, einmal ein Duathlon und da haben alle diese Kids auch teilgenommen und diese 2010, also diese 10-jährige Sportlerin, die war mega gut. Also wir haben schon auch so Talentsichtung betrieben. Die schwimmen einem ja sowas von um die Ohren. Das ist echt Wahnsinn, ne? Wenn immer so ein Haufen Kids, Schwimmerkids so... das Training so ein bisschen begleitest und dir das alles mal anschaust, dann guckst, als Triathlet guckst du, muss man ehrlich sagen.
Ja, vor allen Dingen auch stilistisch, oder?
Ja, absolut. Und also die kleinen Mädels halt, ne? Also, und die schwimmen letztendlich dann auch so morgens ihre 6 bis 8 Kilometer und nachmittags 5, 6, 7 halt auch nochmal. Und 2010, ne? Davon rede ich gerade, also von 10-Jährigen.
Echt, sind die Kleinen auch schon so viel geschwommen?
Die sind auch schon so viel geschwommen. Ja. Zwar jetzt auch nicht jeden Tag, aber
ja.
Boah,
die also es waren ja mehrere Gruppen. Die lange Gruppe ist auf jeden Fall immer mal so Morgens 10, abends 10 oder 8 Kilometer oder so.
Ja, aber eine Doppel-6 hatten diese Kleinen, glaube ich, auch schon.
Ja.
Wow. Das klingt ja fast nach alte Ostschule, 100-Kilometer-Woche und so. Ja,
die Wiesbadener sind bekannt für hohe Umfänge.
Habe ich mir sagen lassen, ja, vom hessischen Landestrainer Schwimmen.
Auch so von einigen
dort, ne? Ja, nee, Wiesbadener Schwimmer kloppen anscheinend Umfänge.
Okay.
Deutlich mehr als zum Beispiel so ein paar verweichlichte Darmstädter oder so.
Ja, ich muss gestehen, die Schwimmer, also meinte die Triathleten oder die Schwimmer? Wahrscheinlich die Schwimmer. Aber Schwimmer, die,
Triathleten haben wir nicht so viele.
Ja, stimmt.
Triathleten seid ihr klar voraus.
Ja, aber klar, bei den Schwimmern, da ist auch viel im Umbruch. Wir hatten ja immer den Marco Koch bei uns, der Brustweltmeister, der ist jetzt in Frankfurt. Der war auch auf dem Kanan, aber im Plaitas auf Fuerteventura. Hat sich übrigens für Olympia qualifiziert als erster deutscher Schwimmer.
Yes, genau.
Super gut, ja. Und ja, klar, also da scheint ja was zu kommen aus Wiesbaden. Ne? Muss man ein paar Jahre warten, wenn sich ja die Kleinen dann entwickeln und hoffentlich dabei bleiben. Aber ihr als Löwenbändiger in Lanzarote, das ging ganz gut, ja?
Das ging ganz gut. Bei Marco Koch, ganz kurz, da fällt mir ein, ich habe mit dem ja zusammen Grundausbildung gemacht.
Ah, Bundeswehr.
Bei der Bundeswehr, wir waren im gleichen Sportzug und der ist aber auch schon, der Olympia 2012 in London war ja auch schon dabei. Und ich kann mich erinnern, dass er Marco Koch, der hat halt richtig zugelegt, ne? Da gibt's ja auch scheiß Essen und dann hast du da nur so, gehst halt abends in die Sportkantine oder in die Mannschaftskantine.
Ach,
da,
beim Bund heißt, meinst du?
Beim Bund, genau. Und isst da deine Pommes und deinen Burger rein. Und unsere Grundausbildung, die war 2009. So, 2009. Und dann habe ich ihn gesehen, wie er da halt so, das war kurz vor Olympia 2012 und oder irgend so eine Weltmeisterschaft, lass es 2011 gewesen sein. Und da hat der Moderator noch gesagt, ja, Marco Koch und so, der hat ja während der Grundausbildung bei der Bundeswehr halt zugelegt, irgendwie, keine Ahnung, lass mich lügen, so 7 Kilo oder so. Naja, 2 hat er schon abgenommen, da fehlen noch 5 bis 2012. Dachte ich so, what the fuck, was er in 2, 3 Jahren nicht geschafft hat, soll das bis nächstes Jahr funktionieren? Anscheinend hat er damals jahrelang gebraucht, um die Funde, die er bei der Bundeswehr zugelegt hat, um die wieder abzubauen.
Naja, aber da gibt es ja dieses legendäre Zitat, nachdem er Weltmeister wurde, dass er von seiner Pinguinform profitiert hat.
Ja, das habe ich auch gehört, ja. Dass er diese Tropfenform sich eressen hat.
Mit der perfekten
Aber man darf nicht vergessen, Brustschwimmer brauchen schon ein bisschen mehr Körperfett, wie jetzt vielleicht ein Sprinter im Kraul oder so. Also die Brustschwimmer sind schon immer so ein bisschen ein bisschen mehr Material am Start, klar, aber der Erfolg gibt ihm ja recht.
Und ja, das sind so ein bisschen die Zahnärzte, wie bei den Medizinern, die Zahnärzte sind die Brustschwimmer bei den Schwimmern so ein bisschen.
Ja.
Die werden auch, glaube ich, generell so ein bisschen von den anderen Disziplinen so ein bisschen gemobbt immer. Ich bin Schwimmer, naja, okay, Brustschwimmer.
Echt? Das wusste ich gar
nicht. Ja, doch, ich glaube, das ist so. Das ist ein bisschen so. Gut, aber
aber ja, nochmal, da muss ich gerade mal ganz kurz einhaken, weil wir ja mit diesen vielen Schwimmern unterwegs waren und wir, oder Gregor mit seiner Wiesbaden Triathlon Crocodiles Gruppe, die hat auch am Aquathlon zum Teil teilgenommen an diesem Mittwoch. Und das war so lustig, ne? Wir standen dann halt quasi 50, 60, 70 Kids am Beckenrand und dann die neuen Triathleten quasi dabei. Und auch einer unserer Gruppe, der jetzt nicht direkt vom Schwimmen kommt, also muss man sagen, der war jetzt so als Gast auch dabei mit den Wiesbadenern, als Triathlet-Gast. Der hat auch am Aquathlon teilnehmen wollen und davor war halt immer dann so, na und, was schwimmst du und was machst du jetzt so, wie läufst du an, und wurde halt so ein bisschen vorm Start so über die Zeiten geredet. Und es geht um 200 Meter Schwimmen und ein 3 Kilometer um die Lagune laufen. Und der eine meinte dann, so ein kleiner zu unserem großen Triathleten quasi, na, was schwimmst du, was hast du so vor? Und dann meinte er so, naja, also kein Schwimmer jetzt, ne? Naja, so eine 2,40 über die 200 und dann mal sehen, schneller Wechsel, so. Und sofort, weißt du, so ein Bunch von kleinen Kids und nebendran, 2,40? Was? Oh mein Gott, wie schlecht. 2,40? Die haben den so richtig...
Da hast du ja auch ein Video gepostet.
Ja, genau.
Das
hab
ich gesehen. Ja, mega.
Die haben den so richtig gedisst. Ich war zufälligerweise mit meiner GoPro gerade vor Ort und habe nur gedacht,
hey, aber Mann, das waren so ganz kleine, oder?
Ganz kleine, ja.
Und die schwimmen schon 2,40?
Ja, schneller. Locker. 2,40 auf 200, was ist das denn? Und dann stand der wirklich erstmal so da, was soll man denn jetzt so sagen, weißt du, wenn so ein kleiner Stoppel zu dir sagt, du schwimmst 2,40.
Also Schwimmer haben ja immer gesundes Selbstbewusstsein, das kenne ich ja selber, deswegen das ist schon cool, wenn
absolut.
Das so eskaliert, ja, witzig. Cool.
Also,
und wer hat denn gewonnen?
Wer hat denn eigentlich gewonnen?
Es hat letztendlich ein Schwimmer gewonnen, der läuft aber auch sehr
stimmt.
Gut.
Ja.
Ein, okay. Der Lucio Beetz,
ja.
Ist ein Schwimmer, einer meiner Triathleten wurde Zweiter. Aber auch, naja, mal schauen, ist ein Schwimmer, der aber noch bei der Polizei, also bei der Polizei ist, in der Sportgruppe, deswegen schwimmt, aber mal schauen, wer weiß.
Den können wir auch noch abwerben, ja.
Abwehrbetten.
Naja.
Gut, aber so viel die ja auch im Schwimmen vertragen und machen und können und so, muss man dann, das habe ich gemerkt, richtig runterfahren, was die anderen beiden Disziplinen geht. So, das war für mich so der Ansatz, ne, also ich hatte mega Schiss auch vor dem Radfahren auf der Insel. Weil, also es ging halt wirklich los mit so Sachen beibringen wie in einer Gruppe fahren, dieses Nebeneinander fahren, wie geht man aus einer Gruppe raus.
Aus der Führung, nicht aus der Gruppe.
Aus der Führung, ja. Richtig. Teilweise muss man so Sachen üben, wie, oder einige sind zum allererst mal mit Klickpedalen gestartet.
Wir müssten auch ein- und ausklicken üben und lauter so,
okay.
Also so
beim
richtig,
Fahren trinken.
Richtig, richtig Basics.
Ja.
Aber,
ja. Aber wir hatten keinen Sturz, ne? Also alle heile zurückgekommen.
Super,
ja. Coach Greg hat das gut gemacht. Und du kennst ja die Insel, du kennst den Wind auf Lanzarote.
Ja, nicht ohne manchmal.
Ja, da gibt es schon auch immer mal ein paar Böen, die man nicht so auf dem Schirm hat.
Ja, vielleicht. Vor allen Dingen kannst du ja nicht einfach mal flach rausrollen. Du fährst ja immer erstmal einen leichten Anstieg irgendwo an.
Du fährst immer erstmal hoch. Und einige, so die ersten Fahrten, da hatten auch welche, die waren einfach noch nicht so fit.
Ja.
Die sind oben schon fertig. Du fährst nach Tinajo und es ist für die schon halb Anschlag. Dann zittern sie mit den Muskeln und denkst so, oh shit, das ist jetzt aber wir brauchen noch 30 Kilometer, um die Runde zu beenden. Da habe ich auch gehört, da muss man eigentlich fast täglich anpassen. Also ich hatte vorher so einen Trainingsplan gehabt, den habe ich mit dem Uwe Wiedmann zusammen auch so ausgearbeitet. Und den habe ich eigentlich schon nach dem zweiten Tag, habe ich gemerkt, so okay, alles klar. Die sind jetzt allein schon mal zweimal hintereinander Rad gefahren. Das ist für die schon mehr als sonst. Plan über den Haufen werfen, erstmal nächsten Tag einen Entlastungstag rein und quasi dann nochmal neu planen. Aber dann hat das peu à peu neu geklappt.
Ja, und es wurde jeden Tag wirklich immer um Welten besser. Klar, wenn du auf einem kleinen Level anfängst, dann kannst du dich ja auch erstmal nur steigern. Aber wir haben uns sehr, sehr gut gesteigert und es hat ja so Spaß gemacht, ne?
Ja.
Ja. Also wie einen doch so die Jugend so inspirieren kann auch, ne? Und wie man auch selbst so bestimmte Sachen, über die man nie nachgedacht hat, sich dann erstmal wieder Gedanken macht, wie das auf jemand anderen wirkt, wenn man so sagt, ja, jetzt mach mal die Scheibe runter.
Mhm.
Was für eine Scheibe denn? Welche Scheiben? Von was redet die, ne? Wenn ich so mein hab, Alter, schalt mal.
Ja, klar. Aber,
großes Blatt, nee.
Greg hatte mir dann geschrieben, auch was die Bekleidung anging, dass viele sehr, sehr mutig, beziehungsweise übermütig.
Leicht bekleidet.
Leicht bekleidet, ja. Egal, Sonne, bloß keine Haut verdecken, dann aufs Rad gestiegen sind, oder?
Ja, das ist so. Das haben sie am Anfang auch nicht so ganz eingesehen, weil da sind wir ja wirklich so, ne, so entweder eine 20 Kilometer oder eine 40 Kilometer Runde gefahren und da passiert nicht so viel, ne. Dann fahren sie erstmal diesen Berg hoch und dann ist halt natürlich, oh, Monster heiß, ich ziehe doch nichts weiter an. Und zweimal haben wir so ein bisschen so mal längere Touren gemacht, so die Königsetappen, also die längste Königsetappe, was war die? 3:15, so von der Länge her. Und da haben wir sie aber mal über Tabayesco, also über Arrecife Tabayesco hoch, den Anstieg.
Ja.
Was eigentlich schon relativ ordentlich war, aber wir dachten mal so, ey, wir geben den, weißt du, wir sollen ja auch mal einen geilen Anstieg sehen und mal so ein bisschen, mal ein bisschen was Cooles fahren und jetzt nicht mal nur so um den Hof rum.
Diese kleinen Runden da, ja.
Und war extrem fordernd für die und dort habe ich aber so gemerkt, viele Sachen, die man denen gesagt hat, haben sie auch dort erst verstanden. Also ich habe jedes Mal mit uns irgendwie dem Mund fusselig geredet, nehmt eine Weste mit, zieht was drunter, ihr braucht auch auf jeden Fall etwas zum drüberziehen. Aber so die Erleuchtung, die kam dann, gerade als wir Tabayesco gefahren sind, habe ich gesagt, so, okay, heute nimmt jeder was mit. So. Und hat natürlich keiner, alle nochmal auf Zimmer, zack, zurück. Einer hatte auch eigentlich gar kein Material, der kam mit so einem Kapuzenpullover, mit so einem Reißverschluss, den man aufmachen konnte, kam er an. Also so richtig dick. Da habe ich gesagt, okay, come on, hier hast du meine Jacke, meine Windjacke, nimm die einfach. Und aber da, als sie dann wirklich oben standen, Tabayesco, und dann vielleicht auch mal warten mussten, bis alle da sind und
da
der Wind
schreift halt
und mal,
ne,
abgekühlt sind, da haben sie auch so viele gar nicht so schlecht. Also diese, ich habe gemerkt, so gerade diese Langtouren, die sie extrem gefordert haben, das ist phänomenal. Ich meine, wir sprechen hier von Sportlern, die haben schon ab und zu Intus mal so 10 Kilometer zu schwimmen.
Ja.
Auch mal zweimal am Tag. Und die längste Runde, 3,5 Stunden oder 3,15, die waren gefordert. Das war unglaublich, ne? Also wie so diese spezifische Muskulatur, wie die so
oder wie das Radfahren
trainiert oder
einfach
und,
so
oder untrainiert sein kann. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang sind wir losgerollt, dann haben sie alle gefragt, werden auch sehr schnell nervös, wenn die mal einen Tag nicht schwimmen. Ich hatte für den Tag auch nur gesagt, ey, wir nehmen uns Zeit, weil du musst für alles anhalten. Du musst, wenn du sagst, okay, anhalten, jetzt ist, weil das kannst du nicht. Du kannst nicht sagen, okay, falls mal hier freihändig. Also ich muss mich auch daran gewöhnen, wirklich alles anzusagen. Okay, jetzt halten wir an, jetzt esst ihr alle mal einen Riegel, trinkt jetzt noch mal was, verdrängt das nicht so, jetzt zieht ihr, es geht jetzt runter, wir ziehen jetzt mal was an. Also all solche Sachen, ne? Das war für mich auch so eine Situation, wo ich so lernen musste, okay, ich muss mal für mich alles, was selbstverständlich ist, muss ich mal wirklich so aus meinem Hirn rauskloppen und so jeden Step einzeln so ansagen und mal wirklich alles so, ne, schieb das Vorderrad nicht mal nach vorne, fahr bei mir, schalt höher, also wirklich alles.
Und es waren aber dann auch lustige Aktionen halt dann so dabei, ne? Wenn man dann mal irgendwann eine Pinkelpause gemacht hat und dann stehen alle Jungs da, erstmal war es dann halt auch komisch, die haben sie, wie steht denn Gregor da? Wie pinkelt der denn? Also man muss anscheinend den Jungs auch erstmal beibringen, wie sie da, dass sie sich nicht komplett ausziehen müssen, dass sie
bitte... Hol die Dülle einfach raus.
Lass die Hose an, Jungs.
Ja, ihr könnt die Hose anlassen. Nur die Eva muss die Hose ausziehen, ja. oder wenn wir dann halt gepinkelt oder alle gepinkelt hatten, dann so, oh, das tat ja so gut jetzt. Ah, oh, wie schön. Ah oh, ja, das war gut jetzt.
Wir müssen aufpassen, wir hören zu.
Ja, genau, die Eltern.
Ach, hören aber zu, das sind die kleinen Dinge im Leben, ne?
Ja.
Also die machen es dann halt, die machen es auch, die erfrischen das dann schon sehr.
Ja, ist ja witzig, weil bei mir wurde gar nicht gepingelt auf den Radtouren. Ich habe einen guten Kumpel, mit dem mache ich immer ganz gern die Trainingslager und das ist so ein richtiger Hardliner. Ganz ungern rausfahren, so ein Pinkeln, auch Flaschen auffüllen. Also
auch schon kritisch,
ne?
Okay.
Ja. Und deswegen ist sehr witzig. Und ich muss auch relativ häufig, weil ich viel trinke in der Regel und von immer so ein bisschen kühleren Temperaturen. Auf Malle war es ja nicht ganz so warm, zwar sonnig, extrem gut, aber.
Ihr hattet Glück, aber, ne?
Ja. Also letztes Jahr war es auch, also trocken ist es eigentlich immer im Januar, aber. Dass es so sonnig war, das war schon ungewöhnlich und du musst dich aber trotzdem immer
gut einpacken.
Immer warm einpacken. Ja, klar. Ja. Aber es macht halt Spaß, weil du halt dann einfach frei fahren kannst ohne Stress, genau.
Ja.
Aber bei uns gab es keine Kinder eigentlich. Das Gegenteil.
Nur Rentner.
Rentner und Profisportler, ja. Beziehungsweise so ungefähr 99% Rentner. Also es gibt ja nur drei Hotels,
die offen haben,
ja. Und die sind halt brutal voll und auch ausgebucht, ja. Die haben halt verrückte Preise, deswegen überwintern dann die Rentner dann mehrwöchig dort und dann halt eigentlich viele Radteams, ne? Also Lotto Soudal war wieder vor Ort und Borans Grohe und was war Team Sky hatte ich einmal gesehen, aber die sind ja immer in Playa de Muro. Aber schön zu fahren und viel.
Und auch mal eigentlich auch für dich ganz cool, auch mal unten in Palma zu sein, oder? Weil du bist ja auch mal Playa de Muro oben immer.
Genau, ja. Also man ist kann ja einfach sagen. Ist ein anderer
Ausgangspunkt mal.
Von der Situation mit der Logistik ist es eigentlich ganz gut, weil du bist vom Flughafen super schnell im Hotel und kannst sofort losfahren. Ich bin gelandet irgendwie um 9 Uhr und dann war ich um 11 Uhr auf dem Rad, ja, und habe die ersten 100 Kilometer am Anreisetag schon gehabt.
Ja,
also
mega
das war
gut.
Schon,
ja.
Aber du bist dann schon eingeschränkt, weil du kannst ja quasi immer nur ins Landesinnere reinfahren. Über Palma ist ein bisschen zu stressig und Küstenstraße. Ja. Aber schon mal was anderes wie in Playa de Muro, wenn man das immer kennt vom Frühjahr. Aber klar, was mich mal reizen würde, wäre mal so im Landesinnere vielleicht mal ein Camp zu machen, weil da hast du einfach vier Himmelsrichtungen,
in denen du
losfahren kannst.
Da kannst du überall,
Genau, und das wäre mal eine interessante Sache.
Also, gibt es da Pools, die man nutzen kann? Nee, ne?
Naja,
wo jetzt? Halt Landesinnere?
Manacor gibt es doch.
Es gibt ganz viele Pools. Nee, die meisten wissen das nicht. Fast jede kleine Provinz hat eigentlich ein Hallenbad.
Man muss nur mal
googeln. Aber eigentlich kannst du mittlerweile fast überall in so öffentlichen Hallenbädern schwimmen, die eigentlich nie stark benutzt sind. Man muss so ein bisschen schauen wegen der Hygiene. Ich habe einen guten Kumpel, der ist Lehrer dort, und der hat mir mal erzählt, ja, die hatten da so ein paar Probleme in den letzten Jahren mit so Hygienevorschriften, und aber eigentlich diese Sportpools sind in der Regel immer sehr sauber und nie stark frequentiert. Und bei uns jetzt in El Arenal war das jetzt auch, da gibt es öffentliches Hallenbad, kannst du dann eigentlich hin. Also mittags ist nichts los, abends ein paar Kurse und morgens eigentlich auch. Aber natürlich im freien Schwimmen ist schon eigentlich cooler.
Luxus.
Aber gut, ein Tod musste halt sterben und dafür kurze Wege. Und ja. Genau, so viel zum Trainingslager.
War gut, ja.
Was hast du da so abgerockt?
Sag mal die Zahlen,
mal.
Die nackten
Numbers.
Also, ich hatte 9 Übernachtungen und bin gefahren 980 Kilometer oder 960. Also ich bin relativ viel gefahren, weil ich jetzt recht unspezifisch trainiert habe, um einfach wieder reinzukommen. Und ich bin eigentlich bis auf 2 Tage, einen Tag war es ein bisschen nass, anderen Tag musste ich einfach mal meinen Hintern entlasten. Bin ja jeden Tag gefahren, auch an den An- und Abreisetagen immer dreistellig.
Boah, top.
Und ja. Aber das geht auch nur, weil wenn du da jetzt keine großen Intensitäten machst und das war, normalerweise fahre ich nicht so viel, aber jetzt, das war aber ganz gut. Am ersten Tag bist du echt irgendwie frisch, aber noch nicht fit und am letzten Tag bist du nicht mehr frisch, aber irgendwie bist du fit.
Doch, fitter.
Ganz komisch. Ja, wenn du halt dich so ein bisschen zurückhältst. Aber gut, wenn der Trainingspartner halt so ein Hardliner ist, dann musst du manchmal leiden, aber so soll's ja sein.
Siehst du, ich hatte mit den Jungs in der Woche so 170 Kilometer in der Woche Radfahren.
Das hast du an 2 Tagen.
Die am Tag.
Eine Woche.
Genau. Ja gut, aber das muss ja
alles gleich
anfangen. Ne?
Also Laufen, also der Grundplan war so maximal 40 Kilometer.
Ja.
Die weniger vertragen haben, sind so 25 gelaufen Kilometer die Woche. Und trotzdem, das ging trotzdem los, das fand ich halt krass, ne? Das ging trotzdem los mit Knochenhaut und so.
Ja, gut, Schwimmen.
Das war für die mega komplex, ne?
Ja.
Aber Schwimmen,
ja, so der weiche Knochen. Ja, das ist, aber das kenne ich selber. Als Schwimmer, da schien man kann am Anfang, ist immer ganz schwierig. Ja.
Mega schwierig. Aber Schwimmen halt, der Grundplan waren so 35 Kilometer. Und einige, die halt mehr geschwommen sind, weniger gelaufen dafür, also halt so die 20 Kilometer gelaufen sind, die sind halt dafür 60 Kilometer geschwommen.
Ja.
Wow.
Das ist die andere Seite.
Und alle anderen Schwimmer, die dort waren, die sind immer so 100 Kilometer die Woche, ne? Das reißen die dann schon ab. Das ist auch nicht schlecht, ja.
Plus Krafttraining wahrscheinlich noch oder Landtraining. Wie man
genau,
oder
viel Athletik
machen die auch, ja. Mhm.
Ja.
Aber ich fand es auch so interessant. Ich habe mich mal einen Tag an Anna Haug und Justus Nieschlag gehängt und hatte einmal quasi wie Freigang und hat mich Gregor mal losgelassen von
entlassen.
Der Leine. Ja. Und da habe ich mal die beiden so gejoint und habe halt gedacht, naja gut, du kannst ja dann schön hinten drin fahren. Ich meine, weil Lanzarote, Anna Haug fährt im Endeffekt ja nie hinten oder sowas, weil klar, wenn der Wind pfeift, hast du halt, ja, bringt es dir halt irgendwie auch gar nichts, ne? Wenn du irgendwie klein bist und hinter einem großen Mann fährst, brauchst du bald gar nicht mehr treten. Und dann bin ich genau 3,5 Stunden mit denen, hinter denen hergefahren und selbst hinterherfahren war schon hart, ne, muss ich ehrlich sagen. Also, oder was heißt hart, aber ist halt doch ein anderes Grundtempo und du merkst dann halt auch, gerade wenn du jetzt davor viel mit den Nachwuchs-Triathleten, mit den Kids quasi trainiert hast und dann mal wieder mit Anne und Justus da über die Insel paced, was das für Unterschiede sind, ne? Und
Justus Nieschlag, Anmerkung der Redaktion.
Habe ich eben am Anfang schon gesagt, ja.
Habe ich gepennt.
Und Anne fährt wirklich neben Justus alles von vorne, ne? Und drückt das mit ihrem Zeitfahrrad da komplett durch. Und ich habe manchmal auch so gedacht, boah, Alter, jetzt geht's richtig nochmal bergab. Und wir kleinen Frauen haben ja da schon eher unsere Probleme. Aber wirklich, die macht dann das Blatt drauf und drückt da voll durch. Da wurde auch, wir haben kein einziges, Justus musste auch mal pinkeln. Da sind wir aber locker weitergerollt. Und Anne ist dann nach 3 Stunden mal so ein kleines Gelchen vielleicht oder so.
Yeah.
Und das war's dann. Also das war schon auch wieder beeindruckend zu sehen, weil ich ja ungefähr von der Grundgröße, so sind wir ja ungefähr gleich. Und wenn man dann so sieht, was sie auch so für Wattwerte so im Training bei so einer Fahrt einfach mal so eben abspult. Boah, das hat mich echt, muss ich sagen, sehr, sehr beeindruckt, ja.
Ja, das ist der World Champ, gell?
Ja, das ist nicht umsonst der World Champ.
Ungefähr. Ja, eben. Ja, und wie war der Espresso-Faktor? Wie viele Kaffeestopps habt ihr gemacht in dieser Zeit der 2 Wochen?
Zero.
Zero.
Zero. Also mit Zero. Den, oder nee, warte mal. Nee, stimmt gar nicht.
Na, mit so bei den jeweils Langfahrten haben wir immer gemacht.
Bei den Langfahrten mit den Jungs, ja, das wollte ich auch, das war mir wichtig einzuführen auch direkt.
Ja. Stimmt. Du musst sie direkt in die Kultur einführen.
Dass man schon einordnen. Auch mal anhalten darf und auch mal einen Kaffee trinken darf und ein Stück Kuchen okay. essen darf. Ja.
Und dann die 10-Jährigen schön mit dem Cortado dann da gesessen oder wie? Nee, Quatsch.
Aber ja, das ja. Problem ist halt, die können das noch nicht so genießen. Da ist halt nur so, ja, Cola, oh, ich brauche Cola. Yeah. Oh, meine Trinkflaschen sind alle. Wenn.
Ja, aber, yeah. aber trotzdem, also ich finde es auch immer ganz gut, wenn es auch ein bisschen jetzt, ich meine, wir haben Januar, ne? Und ja, wir sind Anfänger quasi. Warum darf man da nicht mal anhalten?
Auf
und
jeden
auch
Fall.
Mal ein bisschen, also, man muss ja nicht so total im Tunnelblick schon sein und genau. das ja, super ernst so durchführen. Es soll ja auch Spaß machen. Also. Mm.
So, jetzt meine Frage an euch als Hobbybarista. Der beste Kaffee der Insel, wo gibt's den?
Den gibt's nicht.
Doch, es gibt einfach keinen schon. Besten Kaffee.
Wir kennen anscheinend den Spot, den du gerade schon so im Hinterkopf hast.
Na, ich kenne einige Spots, so ist es nicht. Aber ich würde mich mal interessieren, wo ihr eingekehrt seid.
Also wir waren natürlich mal einmal bei Johnny Bakes in ja. Tegis.
Ja.
Und, aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass es der beste Kaffee ist. Aber auf jeden Fall der beste Kuchen.
Ja, ja, gut. Ja, ja, das ist nicht schlecht, definitiv nicht. Der hat immer zu. Wenn ich dran vorbeigefahren bin, war der zu. Also gibt es, glaube ich, seit 2-3 Jahren. Ist, ja, das ist sehr hip dort, hatte ich immer den Eindruck. Aber ein paar Meter weiter am Monument, also für diejenigen, die auf Lanzarote öfters sind, ja. An der Weinstraße, da gibt es so eine, auf dem Weg Richtung Arrecife, so eine Tankstelle.
Ah,
also direkt ja. im Monument, ja. Und direkt neben der Tankstelle ist so eine verranzte Kneipe, oder das gehört zur Tankstelle, ich weiß gar nicht. Wenn du da reingehst, die gucken dich mit dem Hintern nicht an. Da gibt's aber den besten
Ach ja.
Cortado. Und ja, wisst ihr, was man eigentlich auf den Kanaren eigentlich für eine Kaffeespezialität normalerweise trinkt? Das ist ja nicht der Espresso, oder? Nee. Nicht der?
Nein, wir kulturlosen Banausen
wissen ja, das ich nicht. Jetzt schön
Bitte klär uns nee, auf,
Horst. Habt ihr schon mal so einen Kaffee Leche Leche getrunken?
Ja, natürlich. Ja.
Ein Leche Leche?
Leche Leche habe ich immer am Anfang getrunken, weil ich einfach viel Milch brauche.
Ja, Moment, aber Kaffee Leche Leche ist nicht einfach nur Kaffee mit Milch.
Siehst du, habe ich nicht gewusst, dass da ein Haken kommt.
Aber der ist, nee, aber nee. Der ist nicht so stark wie der Cortado.
Nee, Kaffee Leche Leche.
Ach nee, warte mal, ich verwechsel es gerade mit Kaffee Bonbon. Sorry, ja. Das, ja, der ist nämlich mit.
Ja. Ja, bitte?
Der Kaffee Bonbon war nämlich mit der Kondensmilch, mit der süßen.
Der Kaffee Leche Leche, ja, ist mit der süßen Kondensmilch.
Nee, der genau. Bonbon.
Ja, das kommt jetzt auf die Insel an. Auf den Balearen heißt der Kaffee Leche Leche Kaffee Tribonbon. Ja. Und also für die Zuhörer, das ist quasi süße Kondensmilch. Mhm. Mit heißer normaler Milch und einem Schuss Espresso und dann so ein bisschen Milchschaum drüber und es schmeckt halt ultra süß.
Ja.
Gibt so den letzten Kick, wenn man so am Abnippeln ist, energetisch vielleicht, dann kann man den sich so reinpfeifen und dann findet man den Weg heim auf alle Fälle. Und das ist eigentlich so für die Kanaren typisch, der Kaffee Leche Leche.
Und aber der Kaffee Bonbon, der war ja, glaube ich, auch mit süßer Kondens oder nur mit süßer Kondensmilch. Das habe ich nämlich von Martin van Riel. Der hat immer auf Long Rides den Kaffee Bonbon bestellt und dann habe ich irgendwann auch mal gefragt, was ist denn das genau da, weil mir der Cortado auf den Kanaren immer etwas zu herb ist oder wie sagt man, oder zu bitter oder nee, zu stark.
Ja.
Und dann bin ich auch auf diesen Bonbon mal gekommen, aber irgendwann war der mir selbst zu süß.
Ja, okay, aber gut. Ja, in Mallorca gibt es ja so ein paar andere Spots, da gibt es ja so ein paar Insider-Cafés, wo ja dann die Radprofis gerne hinfahren und die steuere ich dann ab und zu mal an, aber diesmal
nur ab und einmal, zu.
Einmal der Fall in 9 Tagen, deswegen.
Warst du da, ist ja mein Favorite La Molienda in Palma.
La Molienda, ja, das ist aber in Palma, genau, aber du kriegst in Alaro hier im Cycling Planet, das
ist ja
so von so einem ehemaligen spanischen Bahnradfahrer, der hat ja dann quasi aus dem Parkett der alten Radrennbahn die Tische gebaut und da fahren eigentlich immer alle hin, also das ist eigentlich ganz gut. Früher dachte ich immer, das wäre so ein Hützler-Ding, aber da fahren eigentlich die ganzen Radprofis, Katjuscha
die
waren immer alle dort. Naja, und in Palma selber gibt es auch so ein paar kleine Spots. Das entwickelt sich jetzt so ein bisschen. Ja. Ganz nett,
ne, wenn man Zeit hat. The Roosevelt Bakery fällt mir dazu auch noch ein. Die ist auch sehr gut, der Kaffee dort.
Wo?
Roosevelt Bakery heißt es.
Wo ist die?
Der ist auch in Palma. Mitten in Palma. Aber da würde der Horst halt nicht reinfahren, weil da müsste man halt noch ein paar Ampeln und mitten in das Zentrum reinzirkeln. Das ist eher was für mich
Touri. Witzig, La Molienda kenne ich auch. Das ist ja interessant, dass du das auch kennst. Okay. Na ja, gut, genug Werbung für die Jungs gemacht.
Ja, genau.
Ja, okay.
Die Experten Coffee Stops.
Genau. Ja, dann noch ein Expertentipp der Schwimmer. Das hat mich auch jetzt wirklich überzeugt. Hier in Wiesbaden, die Jenny Mensing ist ja auch hier bei uns in unserem Schwimmclub Wiesbaden.
Ja.
Und die beobachtet mich ja auch immer mal, mein Treiben da im Wasser. Und lacht mich immer aus und sagt immer, ich soll mich mal anstrengen und mal mehr machen und pipapo. Und ich sage immer, ach Jenny, solange ich nicht schlechter werde, ist doch alles gut und lass mich doch und so. Und dann, ich schwimme ja auch relativ viel Flossenbeine und habe so Kurzflossen.
Jetzt habe ich aber ewig überlegt, jetzt bin ich mal gespannt, wie kommt sie jetzt auf Kaffee zurück? Aber okay, also ganz anderes Thema.
Kaffee, ja. Ein anderer Tipp war ich jetzt.
Anderer Tipp, ach so.
Und ich schwimme halt viel mit Kurzflossen und dann hieß es die ganze Zeit von Jenny und auch von der Birgit Kuschischek, auch die eine österreichische Olympionikin. Ich soll doch mal Arena-Flossen, oder da gibt es noch so eine andere australische Marke, die aber noch mal doppelt so teuer sind, die hinten offen sind, diese Kurzflossen. Hattest du die schon mal oder schwimmst du die oder generell?
Nee, aber viele in meinem Verein schwimmen die, ja.
Das ist ja unfassbar, wie unterschiedlich das ist zwischen den geschlossenen. Ich habe so Socks, die hinten zu sind, die ich eigentlich liebe oder die ich die ganze Zeit hatte, und diesen hinten offen, diese Kurzflossen, das ist ja der Wahnsinn. Und das habe ich jetzt das erste Mal auf Lanzarote mal ausprobiert, weil die halt auch die ganze Zeit sagen, jetzt schwimm doch mal unsere Flossen und lass dir doch auch mal einen Tipp geben, wo ich so denke, ja ich muss jetzt auch nicht so, ich kann mich ja auch mal etwas öffnen und zumindest mal einen Tipp versuchen, mal anzunehmen oder mir das mal zu testen. Also Wahnsinn. Das hat ja echt was ausgemacht. Ich muss auf jeden Fall.
Ja, aber was war da Wahnsinn?
Viel mehr Fortschritt.
Schneller damit.
Ja, ach so. Viel besser. Und du denkst ja, aber, das sind ja, wie lange auf, Flossen, diese, obwohl die kurz sind.
Ja, aber diese Kurzflossen, diese klassischen von Zox oder wie sie auch mal heißen mögen, das sind eigentlich keine Flossen, mit denen du so Vortrieb produzieren sollst. Das kann man sich vorstellen so wie Paddles für die Beine. Das ist eher ein Widerstandstraining.
Oh Gott.
Deswegen nutzen Schwimmer eigentlich Flossen, die so ein bisschen Ticken länger sind und ein bisschen steifer.
Ja.
Und damit produzierst du mehr Vortrieb. Weil viele denken dann, ja, ich habe diese Kurzflossen, mache da so Technikübungen und so, aber oftmals sind die damit langsamer. Und das ist auch der Effekt bei diesen Dingern. Und
da
sollte man genau drauf achten.
Ich wollte nie so lange Flossen, weil ich ja nicht noch mehr bescheißen will. Irgendwie.
Ja, aber
so,
diese mittellangen sind ganz gut. Ja, aber die sind nicht schlecht.
aber diese kurzen haben einen sehr guten Effekt und fühlen sich auch für einen Nichtschwimmer wie mich, hat man dann doch nochmal ein anderes Wassergefühl mit. Ach, das war auf jeden Fall meine neue Errungenschaft jetzt dort, dass ich so mitnehmen konnte.
Aber gut, jetzt im Lassander waren ja nicht nur die Schwimmer, da waren jetzt auch viele Triathlon-Teams vor Ort und Profi-Triathleten auch. Ein paar habt ihr ja genannt mit der Anna und mit dem Justus. Seid ihr da noch so ein bisschen ins Gespräch gekommen? Ich kenne das ja selber, wenn man da vor Ort ist. Weil
geht immer an einer vorbei, ne? Man kennt es ja. Denkt sich so, scheiß Konkurrent.
Das kommt drauf an, gell? Also, aber so im Januar ist eigentlich immer in der Regel immer ziemlich unkompliziert, weil ja noch das Training relativ offen ist und dann wird ja oftmals auch zusammen Rad gefahren, obwohl man ja vielleicht anderes Programm hat, also so kenne ich das noch. Und
das ist nicht mehr so. Da, da haben wir uns auch unterhalten, dass es so viel immer spezifischer wird und dass sogar im Januar, man fährt mal zusammen los und fährt mal vielleicht eine halbe Stunde, aber dann macht jeder so sein Ding eigentlich, was sehr, sehr schade ist. Also da hatten wir ein längeres Gespräch auch mit der Wenke Kujala von Erdinger und mit dem Andi Rehlert. Die auch gesagt haben, also das war früher anders. Ne?
Ja,
im Endeffekt, du merkst halt die Technik, die dazukommt, ne? Also das wattgesteuerte Training, dann hat so, du willst halt irgendwie, dann wollen die Sportler schon eher 1:1 das Training abarbeiten. trainieren, so wie es der Trainer aufgeschrieben hat. Und von außen gesehen ist es öfter so gewesen. Ne? Man fährt so gemeinsam los. Teilweise trifft man sich dann auch immer wieder. Ich habe ganz oft gesagt, da habe ich den gesehen und bin dann da aufgefahren. Dann sind wir da nochmal kurz zusammengefahren. Aber das ist jetzt so, gemeinsam los. Und wir auch kommen
gemeinsam
auch
wieder
gemeinsam ankommen. Wieder an. Es war eine gemeinsame Tour. Das, eher nicht eigentlich. Ne? Also schon, man hat sich so ein bisschen abgestimmt und so. Und wenn der eine jetzt um 1 Uhr losfahren wollte und der andere um 2 Uhr, dann hat man sich da schon geeinigt, ne? Und hat dann so locker. Aber die sind uns auch relativ häufig dann einzeln wieder zurückgekommen oder so. Zurück entgegen. Okay. Also schon, gewisse Absprachen sind da oder mal auch gemeinsam, aber auch du siehst du auch öfters alleine beim Schwimmen oder so ihr Programm abarbeiten. Also das ist schon auch im Januar schon ziemlich individuell. Und teilweise ist es ja auch schon, sind es ja auch schon andere Voraussetzungen, ne? Wenn wir vergleichen, das hat ja der Florian Angert gesagt, mit dem haben wir mal Kaffee getrunken. Dagegen hatte ich auch gedacht, so, aha, stimmt ja, wo er meinte, naja, er ist ja gerade der einzige Athlet, der ja Hawaii sicher hat, der ja komplett, also der jetzt safe durch ist und der mit einer Hawaii-Quali gar nicht planen muss.
Ja.
Der geht halt auch jetzt schon die Zeit anders an als, als die Kollegen. Das ist irgendwie schon, aber es ist schon entspannt. Erstaunlich, wie unterschiedlich das jetzt schon ist und wie spezifisch da jetzt schon gearbeitet wird.
Naja, es kommt immer darauf an, welches erstes Rennen man macht. Ne? Die Rennkalender werden jetzt auch immer früher gestartet. Ja. Und klar, wenn du halt irgendwie Südafrika im April machen willst, musst du jetzt eigentlich schon richtig Gas geben, klar. Irgendwo auch. Aber klar, wenn jetzt irgendwie Leute dann in Lanzarote morgens um 6.30 Uhr auf der Rolle nüchtern Training machen müssen, um mir einen Fettstoffwechsel zu optimieren und sich dann mega durchstressen, weiß ich auch nicht. Also ich weiß nur, ich hatte mal mit Patrick lange letztes Jahr darüber gesprochen, so hat auch gemeint, ja, von klar, die jungen Wilden, sage ich mal, die sind natürlich ultra motiviert und aber es eigentlich wie immer und die sind natürlich diejenigen, die auch so ein bisschen das Ganze anpushen, ne?
Ja.
Aber wenn man sich dann überlegt, okay, wann steigst du überhaupt ein, welche Rennen machst du überhaupt, naja, dann ist Januar eigentlich noch so.
Entspann dich mal,
Sollte der Januar noch relativ unkompliziert sein, genau. Aber gut.
Ich wollte gerade noch mal eigentlich, guck mal, ich sag mal, Justus Nieschlag und Anna Haug, die waren ja jetzt nun hauptsächlich, weil beide vom Daniel Rang trainiert werden. Ja. Die sind halt mehr oder weniger gemeinsam im Trainingslager dort. Und klar, es ist individuell auch irgendwo, aber die haben dafür, dass Justus ja eigentlich Kurzdistanzler ist und Anne jetzt inzwischen auf der Langdistanz, erstaunlich viel miteinander einfach mal trainiert.
Ja, und das hat einfach auch super gut gepasst. Also das muss man ehrlich sagen. Also wie die beiden so da harmoniert haben und wie das auch im Training, das ist halt schon auch bemerkenswert. Also klar, der eine nimmt dann schon auch so mal ein bisschen auf den anderen Rücksicht auch mal. Das war schon gut zu sehen, weil Anne sagt ja selbst, also Anne braucht eigentlich nie irgendeinen Trainingspartner oder so. Die zieht auch die 5-Stunden-Touren alleine durch und macht die 30 Kilometer Longruns alleine und das macht der auch gar nichts. Also du sagst ja auch selbst, ach nee, die passt schon, ich ziehe das so durch, alles gut.
Ist er mental auf jeden Fall sehr hart, ja.
Und für den Justus gerade auch auf Kurzdistanz und da so ein bisschen, der sagt schon, also so Trainingspartner tun schon gut, ne? Also der sucht sich dann, hat er auch gesagt, selbst dann nochmal mit dem Jao Silva und dem Matthias Steinwander, den beiden Kurzdistanzen, macht er jetzt auch sein nächstes.
Genau, Jao Silva ist ja der portugiesische Triathlet, der eigentlich schon fast graue Haare hat, seitdem er Junior ist. Aber auch sehr, sehr erfolgreich. Er lebt auch von da an, Laurent trainiert übrigens.
Wissen wir mittlerweile, nicht. Der war doch mal beim Joel, Filiol, oder?
Der war auch mal beim Joel, richtig, ja.
Ja,
aber hat zum Beispiel dort auch mal der ist vom Joel zum Dan gegangen.
Ah ja.
Und seitdem
der super krasser Läufer, glaube ich. Der läuft richtig schnell, ne?
Ja.
Aber okay, dann erübrigt sich meine andere Frage, weil ich dachte nämlich, weil die Filiol-Truppe ja jetzt in Fuerteventura ist. Und da wird ja viel in der Gruppe trainiert, oder?
Das ist aber auch der große, das ist eigentlich das Konzept von denen. Also böse Zungen haben ja auch mal zu mir damals gesagt, im Endeffekt, ihr bezahlt nicht den Trainer, ihr bezahlt die Gruppe. Aber generell, dass viel in der Gruppe gemacht wird, also gerade so eigentlich ist es falsch, wenn ich sage Key Sessions, weil bei Joel gibt es eigentlich keine Key Sessions, aber gerade wenn jetzt irgendwie so Tempoläufe oder auch intensivere Sachen, das wird halt alles in einer großen Gruppe trainiert. Und er hat ja selbst gesagt, so die Differenz in den Trainingsinhalten bei den Athleten ist vielleicht so 5%. Also, ne, wo man halt bei den einen vielleicht mehr Fokus auf Schwimmen oder auf Laufen oder generell oder irgendwie Rücksicht nehmen muss oder anpassen muss. Ansonsten können die schon alles so zu 95% gemeinsam durchziehen.
Wobei man aber auch sagen muss, es hat nie, wenn die Gruppe jetzt aus 10 Leuten besteht oder sowas, dann haben bei den normalen Sessions, also dann hast du am Tag vielleicht eine, sagen wir mal, härtere Laufsession, die machst du zusammen und morgens den Auftaktlauf oder das Radfahren dazwischen oder sowas, das machst du dann zum Teil zu zweit oder zu dritt. Da finden sich dann kleinere Gruppen. Oder dann fahren mal nur die beiden zusammen. Oder Mario und Carol zum Beispiel sind dann allein mal gefahren. Oder Tommy und Katie mit Emma.
Ja, das sind, wenn es so typische Fülleeinheiten sind.
Genau, diese.
Mal so 2 Stunden Radfahren zwischendurch.
Du hast ja meist 2 oder 3 Einheiten am Tag. Und dann machst du eine wirklich die ganze Gruppe zusammen. Oder eine lange Radtour, klar, die fährst du dann komplett zusammen. Aber an sich dann nochmal was anderes, unspezifischeres, das machst du dann schon mit den Leuten, mit denen du am besten.
Ja, oder manchmal bekommst du auch den Lagerkoller, wenn du halt dann wirklich wochenlang und du startest ja 3-4 Mal am Tag zusammen irgendwie. Und mal hast auch, also manchmal hat man auch wirklich Bock, einfach mal was allein zu machen, so ist ja auch so.
Und dann, ja, klar, es gibt ja auch einen Lagerkoller, vor allen Dingen bei der Truppe, die ja super viel zusammen trainiert und durch die Welt tingelt. Die werden wahrscheinlich dann auch wieder nach Mallorca übersiedeln und dann einen schönen Viva-Pool belegen, ja, aber. So ist es
das
halt.
Ist,
aber
das ist ja Marius Pool. Das ist ja, da ist, er ist ja da halber Chef im Viva Blue.
Ja, der ist ja da auch großes Konterfei von ihm über den Pool. Überall. Aber rechts daneben bin ich dran.
Ja, da dich haben wir auch schon gespottet.
ja, weil wir hatten ja da früher mit dem Teamsport for Good eine Kooperation und da haben sie natürlich Fotomaterial verwendet und ich bin direkt neben dem Mario am Pool. Auch auf 4x4 Meter groß. Also wenn manche Zuhörer haben im Viva Blue sind.
Macht man ein Foto mit Thorst? Macht man ein Foto mit?
Macht man Foto mit? Messt man wirklich aus und prüft man wirklich nach, ob er wirklich genauso groß ist oder ob er ein bisschen kleiner ist.
Ja, aber das ist schon krass, ja. Die machen dann wirklich lange Camps, ne? Das ist schon immer.
Ja, das ist ein Camp Live, also die sind nur im Camp eigentlich.
Ja. Ja, das ist halt komplett anders. Also es ist nicht, du bist da im Trainingslager. Ich glaube, das Gefühl verschwindet auch irgendwann. Du bist halt einfach immer die ganze Zeit immer drüben. Gerade weil es sind ja nur noch einige Australier da. Der Aaron Royal, der Burfels ist auf jeden Fall wieder da. Die fliegen nicht nach Hause. Die sind zu Weihnachten nach Hause geflogen und so. Und jetzt sind die aber durchgängig die ganze Zeit immer da. Der Europäer, so Martin van Riel, der wird zwischendurch nach Hause fliegen von Fuerte, dann ist er eine Woche zu Hause, dann fliegt er nach Malle, aber die Australier und so oder Amerikaner, sobald sie jetzt schon da sind, die bleiben da. Das ist dann das ist dann so.
Ja,
sind wir noch so ein bisschen anders. Wir haben noch mehr so dieses so Trainingslager und dann bist du dort, dann bist du aber hauptsächlich eher zu Hause. Kann man auf der
Langstrecke. Das ist ja auch so ein deutsches System, ne? Also, das ist irgendwie verrückt, weil, wenn ich kenne es ja, ich kenne ja beide Seiten so ein bisschen, aber vor allem auf der Langdistanz, da sieht man so bei den Amerikanern vor allen Dingen, die machen eigentlich gar keine Camps, die sind alle irgendwo in Boulder oder sonst wo und trainieren dort eigentlich fast ganzjährig und gehen dann von dort aus zu den Rennen. Und das ist eher so ein europäisches Ding, dass du dann halt für so Camps, für so Blockbuster-Training, sag ich mal, für so 3 Wochen dich so richtig kasteist und dann fliegst du heim, wenn du richtig müde bist und nicht mehr gerade ausschauen kannst. Also der Indikator schlechthin ist ja immer, wenn du abends beim Abendessen, beim Suppeessen, den Löffel, wenn der Löffel nicht zum Mund geführt wird, sondern der Mund zum Löffel. Ja, wenn der Mund zum Löffel geführt wird, dann weißt du,
dass du über der Schüssel hängst.
Das kannst du messen jeden Tag, ne? Ihr wisst mal, wie der Mund mehr entgegenkommt.
Genau, aber klar, das ist so ein europäisches Ding, diese Camp-Sachen oder so ein deutsches vor allen Dingen, dass du halt dann immer so 2 Wochen weg, 1 Woche da oder 3 Wochen oder 4 Wochen weg und dann wieder nach Hause, gell? Aber
ist eigentlich also ich sag mal, vielleicht auch eher im Age-Group-Sport schon angebrachter, so, ne? Also ich sag mal, das war bei Joe auch, du hast eigentlich nicht gemerkt, dass du im Trainingslager bist, weil du trainierst ja nicht mehr. So, ne? Ja. Du hast das Einzige, was du hast oder was du als Profi generell hast, du hast einfach nur weniger Stress.
Klar, die Infrastruktur ist halt da und
ich könnte nicht zu Hause irgendwelche Presseleute anrufen und sagen, komm mal hier und dorthin oder so, oder wir würden gern das und das. Du bist halt dann so ein bisschen draußen, aber an sich ist eigentlich die Idee gar nicht so krass, okay, jetzt nochmal mehr machen, aber klar, ich sag mal so, eher im Hobbybereich oder auch dieses Traditionelle ist dann schon eher so, du gehst ins Camp und hast dann wirklich dieses Blocktraining.
Ins Camp und schießt dich schön ab.
Bam.
Und kommst heim und wirst krank und es war ein voller Erfolg.
Ja, genau, Halskratzen, dann 2 Wochen flachgelegen und dann die Form weg, gell.
Das ist immer das Allerbeste.
Aber gut, jetzt für die Kurztanzer geht es jetzt um die Wurst, ne, mit der Olympia-Qualifikation und Tokio, weil ich habe das hier auf der Agenda auch stehen von dir.
Da hat sich auch Gregor mit Justus ein bisschen nochmal ausgetauscht drüber, ne?
Eigentlich nur ganz kurz, gar nicht so viel. Ich hatte nur nachgefragt, weil Horst meinte, die laufen am Anfang oder so, ne? Da ist ja noch ein ganz Special. Am Anfang ist auch Laufen vom Schwimmen, aber das hat Justus eigentlich so ein bisschen revidiert und gesagt, naja, die schwimmen halt in Kimbaum, die schwimmen halt, das Schwimmen ist auch in einem See. Das ist jetzt nicht direkt in der Halle oder so, sondern die schwimmen halt auch in diesem See, der dort ist. Also Freiwasserschwimmen. Und die laufen, das ist einfach so ein Steg, die laufen einfach nur und rennen sie mal kurz über den Steg und springen dann rein. Und also es ist jetzt kein Wasserstart. Und
wie viel Meter schwimmen sie? Was waren das?
Boah, ich frage mich jetzt genau, aber es sind ja so 300 Meter schwimmen, 7 Radfahren, 1,5 bis 2 laufen oder so. Aber
wir reden ja vom Team Relay nur für.
Die genau, das sind die Distanzen, die sie machen, genau. Ja. Das ist ja die einzige Quali-Möglichkeit, die sie ja haben. Die ja jetzt noch
übrig geblieben ist. Oder die noch zwei Leute haben, eine Frau, ein Mann.
Genau, genau. Nee, aber wir sind halt einfach mal durchgegangen, wer kommt dann überhaupt noch so in Frage? Weil du hast ja, es gibt diese Bedingung. Du kannst nur nominiert werden, wenn du in diesem Olympic Qualification Ranking unter den ersten 140 bist. Mhm. Und ja, die aufmerksamen Zuhörer, die wissen es natürlich schon längst, ich wiederhole es ja trotzdem kurz. Das ist eigentlich das gleiche wie die ITU-Liste, das Olympic Ranking. Es geht einfach nur über 2 Jahre. Also im Mai 2018 wurde das ganze Ding gestartet und das geht bis Mai 2020. Und über diese 2 Jahre kannst du halt Punkte sammeln. Ich glaube, maximal 7 Rennen pro Saison kannst du einbringen. Und das ist halt eine Grundbedingung, dass du in diesem Ranking unter den ersten 140 bist. Ansonsten kannst du dich nicht für Olympia qualifizieren.
Ja.
Und Jonas Schomburg ist der raus. Und ansonsten ist bei den Männern eigentlich nur noch
Moment, wieso ist Jonas Schomburg
raus? Weil er schon qualifiziert ist.
Ah, okay. Ja.
Also der zählt jetzt quasi nicht mehr.
Also den zählen wir jetzt quasi nicht mehr dazu. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, ob er daran teilnimmt. Er kann ja vielleicht sagen, dass er mitmacht, aber eigentlich ist er ist ja quasi aus der Rechnung quasi raus, weil er schon qualifiziert ist. Das Gleiche gilt ja für die Laura Lindemann. Das heißt, es ist ja bei Männern noch ein Platz offen und um den streiten sich dann quasi Justus Nieschlag, Jonas Breinlinger, Lasse Lührs und Valentin Werns. Das heißt, haben wir schon mal 4 Männer, die unter den ersten 140 liegen. Theoretisch liegt noch ein Max Schwetz unter den ersten 140 im Olympic Ranking. Der hat ja aber damals gesagt, dass er ja seine Karriere beendet.
Aufgehört.
Hat aufgehört, deswegen ist er eigentlich nicht dabei. Johnny Ziff ist auf 147 gerade, aber auch er hat ja seine Karriere beendet. Jedenfalls so im Weltcup und auf der Kurzdistanz.
Echt?
Ja.
Das wusste ich gar nicht. Ja. Aber macht er dann noch dann längere Sachen oder weiß er das noch gar nicht?
Das ist noch gar nicht so offiziell raus.
Ja. Okay. Also hier, da wird was geleakt, was noch gar nicht offiziell ist. Alles klar.
Nee, das ist doch schon relativ offiziell. So. Ne? Also nicht genau was, wann und wie, aber.
Also, aber dass er zumindest keine ITU-Rennen jetzt mehr so die großen.
Weltcups wollte er nicht mehr machen.
Keine Weltcups oder weiß nicht,
Bei den Frauen waren dann ja auch ein paar Namen.
Genau.
Bei den Frauen ist eigentlich mehr. Also bei den Männern ist natürlich Justus, muss man sagen, ja, ist einfach auch in allen 3 Disziplinen, gerade Zeitfahren und so, ist ja schon der Favorit. Mhm. Valentin Werns ist natürlich auch relativ, also als deutscher Meister, muss man in Betracht ziehen, aber ich denke, man hat beim Radfahren auf jeden Fall ein paar Schwächen. Lasse Lührs bin ich mal gespannt, ne? Lasse, der trainiert ja immer in Alicante bei Universität Alicante, zusammen mit einem Fernando Alaza.
Und noch ein paar anderen.
Studiert er dort oder warum?
Der studiert dort. Ja. Studiert dort und hat ja auch teilweise gute Ergebnisse. Ist er in Madrid um Weltcup-Sieg gesprintet gegen Justus.
Der hat auch eine gute Saison und die ziehen da auch ordentlich
durch. Muss man schauen. Aber generell Justus Nieschlag auf jeden Fall in der Favorite oder Pole Position, ganz klar.
Naja, und Jonas Breinlinger, dem liegt ja das Format jetzt wohl, denke ich, auch mit am. Also für den ist es ja.
Mehr als jetzt ein klassischer Triathlon, aber ich denke mal, dass es im Laufen. Also
wird man sehen, aber das könnte ihm auch einen Olympiaplatz bescheren an einem guten Tag. Es ist.
Kann passieren, aber ich denke, Jonas Breinlinger, bei ihm ist die Schwäche das Laufen, beim Valentin Werns eher das Radfahren. Da haben die beide jeweils so eine Achillesferse, wie sagt man?
Eine vermeintliche vielleicht,
Lasse, schwer einzuschätzen, aber ich denke mal, overall, denke ich mal, doch schwächer als Justus. Aber mal schauen. Ist
spannend.
Mal schauen. Und bei den Frauen haben wir eigentlich mehr, die startberechtigt wären.
Zähl mal auf.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ganz klar, ich meine, die prominentesten auf jeden Fall Nina Eim aus Potsdam und Lisa Tertsch aus Hessen.
Ja.
Das sind so, also ich denke mal, das ist so das Hauptduell, kann ich mir vorstellen.
Jetzt schreib mal hier.
Nee, anderen schreiben wir auf keinen Fall ab. Aber gut, Lisa Tertsch hat ja auch schon einen Weltcup-Sieg auf jeden Fall in TUS. Nina Eim war eine schwächere Schwimmerin, gut, ist Lisa Tertsch auch, aber die hat ja auch schon, die war doch in Hamburg auch dabei, oder, in der Staffel? Mhm. Wo sie Zweiter wurden bei der WM, also sie hat schon auf jeden Fall Staffelerfahrung. Mhm. Leichte Schwimmschwäche, aber Radfahren und Laufen ist auch extrem stark.
Bei wem jetzt, bei der Nina Eim?
Bei der Nina Eim, ja.
Okay. Mhm.
Dann haben wir Caroline Pohle auf jeden Fall, wurde auch schon Zweite im Weltcup in Kalorivari in Tschechien. Auch schwere Radstrecke. Anja Knapp als Routinier.
Ja, die ist noch Routinier in der Wertung. Ist auch noch mit dabei. Und sie ist immerhin auch Mixed Relay Weltmeisterin.
Das stimmt, mit Frodo und mit Franz in der Staffel, ne? Und wer war da noch? Laura auch, ja.
Ja, ja.
Nee, Anne, nicht Laura. Anne Haug.
Anne war dabei?
Ja.
Anne. Lena Meissner, Marlene Gomez-Islinger und Annabel Knoll.
Dass wir die Liste
Dass ihr sie mal gehört habt, das sind die sieben Frauen, die
an den Start gehen können.
Die an den Start gehen können, die dafür berechtigt sind und quasi noch Chancen auf ein Ticket haben.
Ja, das ist interessant, weil mit der Lisa Tertsch, die schwimmt jetzt wieder bei uns in Darmstadt und im Frühtraining, ja, zweimal die Woche. Und mit der hatte ich mich auch letztens unterhalten und die hat ja da so ein bisschen anderen Weg eingeschlagen als oder wie viele andere DTU-Athleten. Die hat ja in den USA studiert, in Harvard und nimmt sich jetzt quasi eine Auszeit. Ich glaube, ihren Bachelor hat sie, ihren Master ist sie kurz davor, hat sie aber unterbrochen. Und was halt krass ist, die hat mir erzählt, naja, die hat einfach einen Antrag gestellt, ob sie dann für Olympia das unterbrechen kann. Und die haben gesagt, ja, klar, kein Problem. Nimm dir so lang frei, wie du willst. Ja. Brauchst keine Studiengebühr, nichts zahlen, dein Platz bleibt erhalten. Und
das ist mal eine Ansage, ne?
Naja, neben der Tatsache, dass sie auch super clever ist, aber die geht auch diesen anderen Weg, auch so ein bisschen weg von diesen DTU-Strukturen, weil ich sie auch gefragt hatte, ob sie dann irgendwie nach Saarbrücken geht oder halt zu diesen ganzen Camps, hat sie auch gemeint, dass sie eigentlich so versucht, so ihr Ding zu machen, ne? Soweit es geht natürlich, ne?
Diese Vorgaben hat man ja.
Ja, klar, das ist auch so Typsache.
Typfrage,
ja.
Die passt auch nicht in so Strukturen oder sowas. Ne?
Genau.
Ja. Wobei sich die Strukturen ja auch immer wieder ändern. Also zurzeit
ist es ja so, dass... Ist es wieder ein bisschen lockerer oder aktuell? Ich weiß, ich blick da nicht so ganz... Ich weiß ja nur vor, also diese Strukturen, diese Teamstrukturen in der Nationalmannschaft. Also ganz früher war das ja immer so, alle zusammen, alle wie so die drei Musketiere, ja, alle an einem Strang und dann... Ich glaube, vor der letzten Olympiade durfte jeder machen, was er wollte, so im letzten halben Jahr, so gefühlt. Also ich sag das jetzt einfach mal so. Greg, korrigier mich da bitte gerne. Aber
eigentlich gar nicht.
Ja.
Ich war eigentlich so da, oder Rebi und ich waren so die Ersten, die ausgebrochen sind.
Ja, aber ihr durftet ja auch ausbrechen.
Ja, wir durften ausbrechen, aber das war ein riesiges Thema natürlich. Ja.
Sagt er ja.
Ja gut, wurde ja wahrscheinlich auch angedroht. Früher wurde zumindest immer gesagt, naja, dann kriegt ihr keine Förderung wahrscheinlich. Wenn ihr
ich war ja bei der Bundeswehr und da war alles ganz strikt geregelt, ne, mit in Saarbrücken wohnen und dort in der Trainingsgruppe mit trainieren und so. Und es war sehr fest und das war eigentlich 2015 nach dem Krisengespräch im Tokyo-Test-Event, dass gesagt wurde, okay, wir wollen von euch, so geht's nicht weiter. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall von euch, ihr kommt auf uns zu und sagt irgendwelche Lösungen oder sagt, was ihr
verändern wollt.
Und ich habe halt damals gesagt, ich möchte die Trainingsgruppe wechseln. Ich möchte die Trainingsumgebung ändern, weil mich das und das und das stört. Und das muss ich aber sagen, dankenswerterweise, da hat der Ralf und der Dan haben da dankenswerterweise mich unterstützt und den Kopf hingehalten. Das muss man halt da dankenswerterweise erwähnen, denn sowas ist natürlich nach außen und auch vielleicht in einige andere Zweige hinein als angekommen, als, naja, der Gregor, der hat kein Vertrauen mehr in die Trainer und denkt, er erreicht mit uns nicht das Ziel und verlässt uns. So, in dem Sinne. Deswegen bin ich da eigentlich da sehr dankbar, dass auch gerade Dan so gesagt hat, auch da drüber gestanden und gesagt hat, ja klar, denn geh, probier das aus. Du musst für dich das finden, womit du 100% im Reinen bist. Und international geht die Richtung eh dahin, dass sich das so entwickelt. Deswegen ist halt die Frage, zurzeit ist ja die Struktur so, die haben sich halt mehrmals geändert, das hat der Justus jetzt auch erzählt. Also es geht immer hin und her, soll sich jetzt auch noch mehr ändern, aber zurzeit ist es ja sowieso so, dass Kaderathleten ein gewisses Budget bekommen, dass sie halt auch investieren können. Also Justus zum Beispiel, der organisiert sich seine Camps selbst und kann das Budget auch für sich selbst ausgeben, sage ich mal.
Ah, interessant.
Aber es gibt ja auch keine reinen, wirklich Nationalmannschaften.
Es gibt einen Kader, aber es gibt keine DTU-Trainingslager mehr. Was es gibt, sind halt noch die Stützpunkte. Also allen voran natürlich Saarbrücken und Potsdam. Die fahren selbstständig quasi wie so als Stützpunkte ins Trainingslager. Das ist gerade so
in.
Ich glaube, sind die nicht lustigerweise beide gerade im Potschiffstrom?
Ja, ja.
Lustigerweise noch sogar, ne? Das ist, aber machen, mal schauen, ob die viel zusammen machen. Wahrscheinlich auch eher weniger, aber ist eigentlich, also ja.
Aber da hat sich im Laufe der Zeit immer wieder was verändert
an den Es soll jetzt auch wieder, habe ich gehört, in die Richtung gehen, dass wieder Nationalmannschaftstrainingslager kommen und so.
Ja.
Aber letztendlich, ey, die Uhr dreht sich weiter. Jonas Schomburg trainiert inzwischen in Frankreich bei seiner französischen Trainingsgruppe. Lisa Tertsch macht ihr Ding.
Und das alles erfolgreich. Also
deswegen denken, muss man mal schauen.
Ja, ich glaube, das Problem ist ja immer, Athleten kommen ja aus irgendwelchen Vereinsstrukturen, haben Heimtrainer und dann geht's in die Nationalmannschaft, wenn sie gut sind, und dann kriegst du vielleicht einen Trainer vorgesetzt und hast unter andere Trainingsvorgaben, die vielleicht nicht so wirken, wie es gewohnt ist, und dann hast du schon das erste
Grundproblem.
Ja, klar. Ne? Deswegen.
Also so eine Athleten-Trainer-Beziehung ist ja auch nicht eine einfache. Also nicht ohne Grund gibt es ja da auch ein häufiges Trainerkarussell, oder viele Dinge müssen sich ja auch erstmal im Laufe der Zeit finden, oder man wächst als Athlet, man wächst als Trainer, der eine Trainer passt zu dem Athleten, aber nicht zu dem. Mhm. Aber wenn das immer so vorgefertigt, wenn wo reingepresst wirst in eine Struktur, wo du aber gar nicht reinpasst, das ist halt schon immer, es gibt immer Leute, die passen in so Strukturen und für die funktioniert, aber andere eben dann halt auch nicht. Also ich finde auch gerade die Trainerfrage, die ist sehr individuell.
Ja, es ist echt eine schwierige Frage.
Und es kann der beste Trainer sein, aber wenn der Athlet nicht zum Trainer passt, was hilft das dann, ne? Wenn du immer wieder was anzweifelst, was dir der Trainer aufschreibt oder was, dann ist es halt auch nicht unbedingt.
Ja, das ist ja in anderen Sportarten auch genauso. So. Sie bei der Klosterhalfen, die dann in den USA trainiert, hast du auch, klar.
Ja.
Deswegen. Ja. Aber apropos Olympiazyklus, ich hätte vor einer Woche gelesen, Alistair Brownlee schlägt den Weg ein, definitiv Olympia anzugehen. Was ist so eure Meinung dazu? Spannend, oder ist es nochmal so ein letztes Aufbegehren von einem, der schon alles gewonnen hat? Oder?
Ja, mich hat das ein bisschen überrascht. Also ich hätte jetzt gedacht, dass er als Doppel-Olympiasieger das ein bisschen ruhen lässt. Und er hat ja, wo war denn jetzt, in Western Australia, hat er ja eigentlich einen richtig guten Ironman jetzt hingelegt. Der ist jetzt gar nicht so lange her, ne? Den er auch,
Dezember,
im Dezember, der, also so, da dachte ich, okay, cool, der macht jetzt frühe Quali und so. Und so volle Vorbereitung jetzt auf Hawaii mit richtig viel Zeit. Und Western Australia war auch gut, so Streckenrekord und so, wenn ich mich nicht erinnere.
Unter 8 Stunden, ja.
Und unter 8 Stunden. Also hat er gezeigt, dass er es ja schon kann und so, ne? Und
na gut, das hat man ja nicht angezweifelt, dass er es nicht kann.
Ja, aber ich fand es überraschend. Also, dass er nochmal so sagt, so, okay, ich gehe jetzt doch nochmal zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich das Double vornimmt. Wobei man eigentlich sagen muss, so, nach dem Hawaii-Auftritt, sich so dieses Double vorzunehmen, ne, das ist halt gut. Schwierig, so in der Beziehung. Also, ich bin da schon eher überrascht. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was die Quali-Kriterien sind oder ob Alistair jetzt einfach so mitgenommen wird.
Ja, wir haben doch da schon mal drüber geredet, wie das eventuell für die Briten aussieht.
Aber interessant ist ja, ab dem Zeitpunkt, als Alistair quasi dann auf die längeren Distanzen so ein bisschen mehr gegangen ist, sind ja die Leistungen von seinem Bruder ja eigentlich ziemlich abgekracht, was ja auch damit zusammenhängt, dass sie ja alles so im Team zusammen gemacht haben, plus einem Helfer, sage ich mal. Und das wird dann interessant, wenn beide Brownies wieder zusammen starten, ob dann auch beide dann auch erfolgreich
wieder voneinander profitieren, so, ne?
Ja,
oder sich pushen.
Das denke ich aber ganz stark, dass Johnnys Leistung wieder hochgehen wird, sobald Alistair wieder zurückkommt. Also,
gibt es nicht noch einen dritten Brownie? Ich habe mal gehört, es wären 3 Brüder.
Es gab mal, gibt's.
Es gab einen.
Es gibt wirklich noch einen dritten Brownie. Aber es gab auch mal einen Twitter-Account, der hieß The Third Brownie. Und ich weiß es bis heute nicht, wer dahinter steckt. Weil der hat halt so ITU-Athleten richtig gedisst. Und also so richtig derbe Tweets rausgehauen und so quasi so Späße über Athleten gemacht und so, wo man sagt so, ja, einerseits lustig, andererseits aber auch so, puh, da traut sich was. Ohne jetzt genau raushauen, was jetzt für Jokes das waren. Aber du hast an den Witzen gemerkt, okay, das muss ein Interner sein. Der hat gewisse Insights und er hat ein gewisses Wissen. Der ist nicht von außerhalb. Der könnte sogar innerhalb des WTS-Circles irgendwie drinstecken. Aber man wusste halt nie, wer das war. Und da kann ich mich erinnern, dass halt, das war so ein Jahr lang ging News. Also ich glaube, dann wurde der Twitter-Account aber auch gesperrt oder halt gemeldet und raus. Aber auch so gegen so ein paar weibliche Starterinnen und so, also ein paar so sexistische Witze. Also es ging halt so echt, und der Account hieß Third Brownie. Ob es echt? Wirklich der dritte okay. Brownie war, keine Ahnung.
Frodeno.
Wahrscheinlich Frodo, ja.
Er gibt ja so einige Geschwister in dem Triathlon-Zirkus. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal irgendein Rennen gemacht in Spanien, aber man denkt so, ey, was macht eine Marimola da? Ja, steht an der Startlinie und hat mir erklärt, das ist der Bruder, der Junge.
Das ist der Lukas
Mola. Ja, der sieht ihm ja relativ ähnlich aus. Ja. Und dann dachte ich gerade, ja, stimmt. Der, und der war auch zum Glück nicht. Der ist, glaube ich, auch schon fit so gewesen mal, aber.
Der trainiert immer mal mit, wenn die auf Mallorca sind. Dann ist er immer mal in der Squad, joint er immer mal so ein Bike Ride. Der sah dem so
ähnlich. Ja, oder auch mal Tempoläufe, das fand ich richtig beeindruckend.
Ja, stimmt.
Weil
da ist er auch mal mitgelaufen.
Eigentlich ist er schon relativ unfit und der hat sich dabei da voll weggeknallt. Ne? Das war schon. Der hat halt, keine Ahnung, ein Ingenieurstudium oder so hat er aufgegriffen und ist eigentlich, oder arbeitet auch ganz normal. Und aber wenn er halt da ist, so, dann ist er ein paar Mal mit auf die Bar gekommen und hat da.
Das ist dann seine Hauptsaison. Dann im März piekt er immer, wenn die mal da sind.
Okay, ach cool. Naja, das ist ja spannend. Ja, mal schauen. Ich bin ja im Februar, März nochmal auf Mallorca länger und dann.
Ja, vielleicht wirst du da nochmal sehen, ja.
Werde ich dann die Truppe. Ihr seid dann, ihr habt das schon letztes Mal gemacht, ihr plant ja dann noch nicht so weit, ne? Wenn überhaupt, dann spontan.
Müssen wir mit Gregors Bachelorarbeit planen.
Ah, okay.
Ja. Mein Leben lässt sich immer nur so 1,5 Monate im Voraus planen.
Ja, okay.
Aber nochmal gerade, weil wir bei den Briten waren und bei den Brownies, fällt mir nur gerade ein, noch eine andere Britin. Du wirst sie vielleicht kennen, Helen Jenkins.
Ja.
Ja. Ja. Und weißt du, wen wir in Teguise an der Tankstelle gesehen haben? Helen Jenkins. Und ich, unsere Jungs mussten Flaschen auffüllen und ich stand da draußen so und guck so und dann war da ja so eine Triathletin mit einem Zeitverrat, aber alles abgeklebt. Und
sah auch so ein bisschen verranzt aus, ne? So, es war so.
Das Fahrrad oder sie?
Das Fahrrad. Sie on point, top.
Und sie, aber, und ich guck so rüber und guck ihr so ins Gesicht und denk so, boah, krass, die erinnert mich total an Helen Jenkins. Ja. Und dann habe ich in dem Moment so überlegt, was macht die eigentlich? Oder was ist denn eigentlich aus der geworden?
Ist Mutter geworden.
Genau, weil ich hatte noch im Hinterkopf irgendwie, ja, sie ist doch Mutter geworden. Und sie ist jetzt, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, sie ist sogar zweifache Mutter. Im Mai 2019 ist nochmal ihr Sohn geboren.
Ja.
Und es war definitiv sie. Und sie ist jetzt über einen Monat auch auf Lanzarote und bereitet sich vor auf was? Den 70.3 Dubai. Ah. Die wechselt jetzt auch, also die kehrt definitiv nicht mehr auf die Kurzdistanz zurück, sondern schlägt jetzt dann doch die Mittellangdistanz.
Spannend, weil das ist schon ein Gerät, was das Sportliche angeht.
Absolut.
Was war sie, zweifache Weltmeisterin, fünfte bei Olympia in London?
Ja, also die hat schon.
Ja, das vergessen ja dann immer so viele. Ja.
Das ist geil. Ja.
Und das finde ich so traurig, weil dann stehst du an der Tankstelle und sie hat echt voll. Man grüßt sich ja oder man nickt so, ne? Ja. Und ich habe auch so zurückgenickt und habe so geguckt und denk so, boah, krass. Ey, die kommt einem so ähnlich vor und keiner von den Jüngeren erkennt die ja dann irgendwann. Was die Frau schon, was die für Erfolge hatte, ne? Und was die alles schon abgerissen hat, ist ja echt der Wahnsinn. Und dann ist sie jetzt wirklich, ey. Ja.
Ah, da bin ich mal gespannt auf ihren Radsponsor.
Ja.
Weil es war wirklich alles abgeklebt. Deswegen sah es auch so ein bisschen komisch aus. Ne? Es war so ein gelbes Zeitfahrrad irgendwie. Aber irgendwie auch nicht so ein bisschen ältere Maschine auf jeden Fall. Und dann mit gelbe Lackierung, aber halt so ganz dicke schwarze Streifen, Klebestreifen hat sie das da abgeklebt. Deswegen war das so eine komische Erscheinung. Das sieht nach einer richtig fitten Frau aus, aber irgendwie, wie sie jetzt hier so rumfährt, das sieht eher so ein bisschen.
Aber das ist sehr sympathisch.
Eher ein bisschen random aus.
Sehr sympathisch. Ja. Underdog. Ne?
Krass.
Die müssen nicht prahlen mit irgendwelchen krassen Material und wie sie aussehen oder sowas. Die reißt ihr Training da runter auch allein und zieht da ordentlich durch.
An uns ist es vorbeigezogen.
Ja.
Stimmt, da sind wir in der Gruppe gefahren, stimmt, da ist die vorbeigeknallt. Da haben alle gesagt, wow!
Aber war die auch im La Santa?
Nee, die ist, glaube ich, irgendwo privat in so einem Apartment oder Sands Beach oder irgendwie sowas.
Da. Ja, Costa de Gies, das ist ja auf der anderen Inselseite da. Kannst du ja auch privat über Airbnb dich günstig anmieten. Mm. Ja. Ach krass, ja. Da gibt es ja ein paar interessante, Athleten, die auf die Distanzen gehen. Vor allem nach so einer Olympia-Quali, wenn einige auch scheitern, dann werden ja auch einige wechseln unter Umständen.
Ja.
Und wenn sie noch Lust haben, vorausgesetzt. Ja, klar. Ja, krass, Brownies.
Aber da bin ich jetzt schon mal auf den 73 Dubai sehr gespannt, was sie da auf dem Asphalt brennt.
Das ist halt ein schnelles Rennen. Ich war auch schon mal in Dubai und ist halt ein Highspeed-Rennen und das liegt halt vor allen Dingen den Aitulern super, weil das halt ultra schnell ist. Das Radfahren und ja, gut schwimmen, laufen sowieso, aber das ist halt einfach flach und brauchst aber schon eine gewisse Grundform, weil es da so windig ist manchmal.
Ja, stimmt, das hat auch Annemar gesagt, ja. Da musst du schon
gut. Ja, das ist ja, krasser. Da bin ich mal gespannt. Da guter Tipp.
Ja. Naja, und nur zum Glück konnten wir unsere Jungs zügeln, dass wir da nicht hinterherfahren. Okay. Weil die sind ja dann schon auch gern mal, wenn einer überholt und dann zucken sie vorne schon so ein bisschen ab. Ja. Und gerade wenn es eine Frau ist oder so, nicht, dass wir in diese Kategorie fallen, das muss ich jetzt leider noch loswerden. Oh, wenn du mal mit der Ironman-Weltmeisterin über die Insel fährst, da kommst du schon auch teilweise zu peinlichen Situationen.
Ja.
Oh, es versuchen halt dann doch auch viele mitzufahren, ne? Also die sich dann da so hinten reinhängen, die dann Anne erkennen und dann halt etwas auch über ihr Niveau gehen und dann, ey, Weltmeisterin! Und
echt?
Oh, jetzt fahre ich mal mit dir! Und die hängen sich dann da so ein bisschen
schon peinlich
eigentlich. Ja. Hängen sich ran und du hast auch gesagt, teilweise so irgendwie wie auf der rechten Straßenseite vorbei und ja, so nebendran.
Ganz, die wollen ja ganz nah an sie und wollen dann so, oh, jetzt kann ich erzählen, ich bin mal mit der Ironman-Weltmeisterin gefahren. Und ja, klar, dann sagt man, ja, cool, ja, ich bin's, toll, super. Und dann lässt man doch wieder reißen oder so. Aber dann, die würde da noch, gerade wenn Wind ist, weißt du, und dann hast du da eine Gruppe hinten dran hängen von mehr
wird
oder
weniger
so Rentnern, die wird immer länger.
Oh. Ja, ich würde dann knallhart die Radflasche rausholen und dann kurz mal nach hinten schießen.
Boah, nein, das könntest du nie.
Ja, aber das ist ja schon gefährlich, weil ich meine,
das rollt mich auch mal schnell ab, ne?
Ich kenne das ja auch, dass dann manche dann irgendwie sich reinklinken und mitfahren. Wenn dann gefragt wird, ist kein Problem bei Profis, aber sofern man keine Intervalle fährt, aber wenn man so ungefragt sich einklingt und du weißt es vielleicht nicht und dann gehst du auf die Bremsen und dann haust dir das Vorderrad hinten bei dir rein. Das ist mir schon mal passiert, nämlich.
Ach,
und,
echt,
ja. Ja, ja, und deswegen bin ich da auch ziemlich konsequent. Wegen so Radflaschen, Spritzaktion habe ich schon gebracht auf Malle. Halt, ist ja zwar assi, aber
nee, manchmal, aber also, manchmal, ich kann auch nicht verstehen, dass nicht gefragt wird. So, dass sie nicht fragen,
ey, das wundert mich auch, so ein bisschen respektlos eigentlich. Ja. Also man kann ja fragen, ist ja kein Problem.
Also das mache ich zum Beispiel immer, wenn ich fahre und teilweise bin ich unten am Rhein, bin allein unterwegs und du merkst, du biegst dann ab, also wenn du von hier so eine Strecke fährst, oh fuck, du hast nur Gegenwind, ne? Also jetzt die nächsten 30, 40 Kilometer und er bläst richtig. Und wenn ich dann vorne irgendwie eine Gruppe sehe oder auch nur einen Einzelnen und dann okay, merkst du so, klar, kannst jetzt irgendwie mal 2-3 Minuten investieren und fährst hinten ran. Und das Erste, was man macht, ist, kann ich in deinem Windschatten fahren? Oder darf ich mit dir fahren? Oder wo fährst du hin? Oder hi, hier, so und so. Und dann kann derjenige sagen, ja, kein Problem, ne? Und wenn er sagen würde, nee, sorry, aber hier, ich will mein Ding machen oder ich fahre jetzt Intervalle oder pipapo, dann ist es in Ordnung. Aber ich finde, es gehört sich immer, dass man fragt.
Ich habe auch einer englischen Gruppe bei uns, die halt hinter uns losgefahren sind, auf unsere Gruppe aufgefahren. Und dann wollten sie aber auch direkt ran, nämlich auch zu denen gesagt, ey, bitte haltet Abstand. Das sind jetzt hier Anfänger und ich habe jetzt keine Lust. Also ich will euch nicht hinter euch mir haben, so. Okay, yes, yes. Und dann haben sie es aber auch und dann wieder halb ran und alles und so. Aber mich hat es in dem Moment auch gestört, weil ich dachte so, nee, ich habe jetzt so keinen Bock, ich habe jetzt mit diesen 6 Leuten dort zu tun. Ich will jetzt nicht noch irgendwie 10 weitere Mann hinter mir haben.
Es ist ja auch für Autos extrem blöd, wenn du dann eine riesen 10, 12, 14 Mann-Gruppe bist, die kommen ja dann auch nicht mehr vorbei. Also
ja.
Auf jeden Fall, so sehr man es ja verstehen kann, dass man eine Anahog fahren will, aber das ist halt ja wirklich mehrmals in einer Fahrt passiert. Und irgendwann kann man es ja auch vorstellen, es ist ja ihr Beruf, irgendwann ist es halt dann auch einfach mal too much. Also sie hat ja gesagt, irgendwann kommt es wirklich dazu, weil es halt wirklich öfters vorkommt, wenn sie sieht, dass da ist jemand schon und sie ist dabei, den zu überholen. Nicht schnell, aber langsam. Manchmal hat sie gesagt, dann biegt sie einfach schon mal vorher ab, weil sie dann keine Lust hat, dass jetzt die fünfte Person jetzt da sich wieder ranspringt und nebendran und ich denke mal, das kann ja auch jeder nachvollziehen, ne? Dass man nicht immer 15 oder keine Ahnung, wie oft Bock hat, einen Entertainer zu machen. Ein bisschen gehört vielleicht dazu, aber ja. Wenigstens Fragen, Leute, fragt.
Genau. Na gut.
Gut.
hier habe ich noch auf der Liste stehen. Noch
der Horst ist so richtig so, zack, ich habe hier noch auf der Liste stehen.
Ja, ja, ich bin ja ganz
konsequent. Wir haben noch nicht alles abgehakt.
Der Listenhorst, also ich meine, die Liste war von dir übrigens, ne? Ich habe nämlich gar keine Liste geschrieben, nur zur Aufklärung, aber das ist ein ganz guter roter Faden. Ja, den mit dem Flo Angert hat sie nochmal gesprochen und hat er nochmal was erzählt, ob er dann trotzdem vorher Weihnachten nochmal ein Langdistanzrennen machen will oder nicht? Oder
Darf man da schon so drüber reden?
Dürfen wir das sagen?
Ach so, nur wenn es offiziell ist oder
was ich schon. Das ist manchmal so, also klar, er hat gesagt, wie er es macht, aber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher.
Naja, das kann sich ja dann auch immer nochmal, also grundsätzlich, das kann man ja vielleicht schon mal so sagen, hat er den Fokus schon auf Mitteldistanzen. So auch dieses Jahr, weil ich meine, die Hawaii-Planung ist ist im Gange, da muss er nicht groß irgendwas noch.
Ja, vor allen Dingen darf man auch nicht auf das Pferd Hawaii komplett setzen als Rookie, auch wenn er da so mega Rennen in Barcelona gemacht hat, aber das ist.
Und er ist ja immer noch total jung auch. Also der ist ja noch gar nicht so von wegen, muss ich jetzt schon direkt immer nur Langdistanz?
Genau.
Also er kann ja auch sich echt noch darauf fokussieren, auch noch auf die Schnelligkeit weiterhin auch so zu setzen.
Auf jeden Fall, weil wenn die mal weg ist, dann ist sie weg. Dann kommst du nicht mehr zurück.
Also ich denke, so was er so gesagt hat, also Grundfokus auf alle Fälle 70-3.
Auf den Mitteldistanzen, ja. Also Horst, den kannst du quasi, wie du jetzt magst, entweder aus dem Weg gehen oder dich auf allen möglichen Mitteldistanzen.
Immer Konfrontation in allen Lebenslagen. cool. Das ist ja immer so witzig, weil so Trainingslager, vor allem diese Camps, man trifft so viele Leute und es verschiebt sich ja jedes Mal. Ein paar Jahre sind sie alle auf Fuerteventura, ein paar Jahre sind sie alle auf Lanzarote. Und viele von den Hörern, weiß nicht, wie so der Altersschnitt ist, aber früher gab es ja nur einen Sportclub in Europa und das war La Santa in Lanzarote. Und da ist jeder hingegangen. Und so der Hellriegel, der erste deutsche Hawaii-Sieger, der hat seine
komplett
Hawaii-Vorbereitung teilweise dort gemacht, und
das ist,
da gab's keine Alternative groß, oder auch die ganzen Belgier, wie der Van Lierde.
Ach so, die älteren Generationen.
Der ganz Hawaii alten. Gewonnen hat. Ja, die ganz alten, die haben ja alle irgendwo in Lanzarote so ihre Hawaii-Vorbereitung gemacht und sind gar nicht irgendwie anderswohin. Jetzt mittlerweile machst du Arizona oder gleich in Maui 6 Wochen Camp und das ist ja immer interessant. Aber
er hängt ja inzwischen auch so ein bisschen davon ab, wer quasi so wo unter Vertrag ist. Weil Plaitas, habe ich mir sagen lassen, sich eigentlich fast mehr vom Leistungssport wegorientiert und eher so in Richtung Poloshirt tragende Golfer geht, so in die Richtung.
Und damit halt Geld verdient, gell?
Ja.
Aber La Santa ist, also für diejenigen, die das nicht kennen, also La Santa ist der Sportclub schlechthin, weil du halt so viele Sportarten hast, die du halt, also wenn du dieses Paket buchst bei denen, komplett umsonst machen kannst. Ja, du kannst Kajak fahren, kannst schwimmen gehen, kannst Räder ausleihen, kannst jeden Tag so einen Wettkampf machen, ihr habt es ja schon gesagt, mit Triathlon, Duathlon, Halbmarathon. Ist aber auf Leistungssport ausgerichtet. Es war früher zumindest so, ich kenne die neuen Anlagen nur von so ein paar Besuchen, aber das war schon so eine Sportkaserne, sehr spartanisch. Essen war immer schlecht, Unterkunft war immer, also regulär war früher Unterkunft immer teuer, ich werde immer so Kooperationen, aber regulär war das ultra teuer für Deutsche vor allen Dingen.
Ja.
Die Engländer und
die Dänen,
klar, ist ein dänischer Club, die hatten einen Spezialrabatte, aber dann hast du auch gedacht, ey, die sind 4 Wochen dort, die
können sich das leisten.
Ja, das ist schon verrückt. Und dann weiß ich auch noch von vielen, die dann halt dann keine Halbpension hatten, die sind dann immer irgendwo essen gegangen, weil dann oftmals im Ort La Santa, also der Club liegt ja so ein bisschen außerhalb, da ist ja dieses Dorf vorgelagert, das nennt sich ja La Santa. Und das sind viele, vor allem von den Dänen, die gehen dann eher dort auswärts essen, weil dort das Essen eigentlich billiger und besser ist als im Club. Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit den neuen Anlagen, mit der neuen Kantine, ist es immer noch so ein bisschen...
Ist es besser
geworden?
Also
früher lagen dann die braunen Bananen aus. Ja,
also zwischen Plaitas war ja früher deutlich besser im Essen, aber ich finde, es hat sich etwas angeglichen.
So
auch wenn Plaitas meiner Meinung nach vom Essen besser ist.
Ja, das würde ich auch sagen, dass Plaitas besser ist. Aber es ist auch definitiv besser geworden. Und die ganzen Zimmer, die sind ja alles renoviert. Also
Das, du hast aber viel mehr Zimmer jetzt, ne? Du bist ja da, ja, bist ja auch riesig geworden. Du hast auch jetzt längere Laufwege, muss man ja auch sagen.
Ja, mein Gott, ey, du hast halt drei Pools, ey. Wo hast du einfach mal drei so Olympic 50 Meter Pools, ne? Das ist einfach mal.
Das ist schon der Hammer.
Das ist der absolute Hammer, ja.
Ja, und es gibt aber auch immer Leute, ich musste echt lachen, weil ich war, glaube ich, das allererste Mal war ich wirklich mit dem Thomas Hellriegel auf im La Santa.
Hell on Wheels, okay.
Ja, und da haben wir diesen Ocean Lava Triathlon mal im Oktober, gab es das noch, war das Ding.
Boah, knallhartes Ding, Vermess hochfahren,
ja,
gell?
Ja, Vermess mit dem Zeitverrad, ey, das war krass. Da, das haben wir gemacht, da war ich das erste Mal dort und da war wirklich, der Thomas hat ja seine Hawaii-Vorbereitung auch immer im La Santa gemacht. Und da war dann immer so, hier Lagunenrunde, 3 Kilometer, wenn wir da die Schleife dranhängen, dann haben wir 6. Wenn du jetzt hier läufst, dann ist genau abgemessen, wir kommen bei 12 raus und so. Und jetzt bin ich mit Anne gelaufen, ne, und mit Justus und du. Und dann war, Justus musste ein bisschen länger laufen und dann hat Anne genau gesagt, wenn du 12 willst, dann musst du genau hier so und so abbiegen, dann kommst du, wenn du da rauskommst, den Lauf stoppst, hast du genau 12. Okay, und Justus, okay. Und meinte Anne so, ja, ich bin hier die 30er in meiner Hawaii-Vorbereitung gelaufen. Ich weiß, ich kenne auch jeden Stein und weiß auch jeden Meter. Mhm. Das wiederholt sich zum Teil so, ne? Das ist, jetzt ist Anne der Hell on Wheels.
Ganze Athletengeneration, die dann dort ihre
durchlaufen.
Zeit verbringen. Okay. Naja, gut. Nächstes Mal bin ich dabei im La Santa. Sag dir mal rechtzeitig Bescheid, dann klinge ich mich ein und dann schwimme ich auch 100 Kilometer Wochen.
Ja, von dir kann man es ja schon erwarten, ja.
Naja, 100 Kilometer bin ich nie.
Wollte sagen, höchste Gefühle. Ich hätte das mal direkt auf eingeschlagen gesagt, okay, das will ich sehen.
Ja, aber ich finde das immer cool, wenn du halt wirklich gute Schwimmer hast und du schwimmst von nebendran und du lässt dich so ein bisschen motivieren und mitziehen, weil das ist schon eine andere Sache, wenn du immer Triathleten hast, die dann halt Kraut und Rüben zusammenschwimmen.
Aber erstmal ihre Uhr stoppen und ihr...
Genau.
Nee, das ist...
Den Zwolf auswerten von ihrer Garmin, ne?
Nee, ich muss auch sagen, es ist auch als schlechter, sehr schlechter Schwimmer, wie ich bin, es ist sehr inspirierend, wenn man so sieht und wenn ich manchmal auch Jenny Mensing als Rückenspezialistin, wie jemand so schön rückenschwimmen kann. Das macht wirklich Spaß, auch zuzuschauen. Also das, wenn du dann mal auf der Bahn nebendran bist und so rüber guckst und denkst so, oh, ist das toll, wie die da durchs Wasser gleitet. Ach, ja, kann man ruhig auch mal in den Genuss
kommen. Es gibt ja diese Legende von den schwedischen Nationalschwimmerinnen, die ja immer oben ohne schwimmen. Aber habe ich nie gesehen dort.
Das hat mir Nils Frommholtl mich erzählt. Und die Story, die erzählt er jedes Mal, dass er diese schwedischen Schwimmerin...
Story of his life.
Wirklich. Und dann sagt er jedes Mal und beklagt sich immer, dass er ja damals zu jung war. Keine Ahnung, er war 11 Jahre oder so. Und hat halt nicht verstanden, warum die älteren 17, 18, 16-Jährigen so ausgerastet sind, weil er halt das halt damals noch nicht richtig verstanden hat.
Ja, da muss er nur mal nach München ins Dantebad gehen. Da wird auch...
Aber ich glaube nach wie vor, dass es eine Legende ist mit der kompletten Mannschaft, die oben ohne geschwommen ist. Das, glaube ich, haben sich dann die jungen Willen zusammen
gereimt.
Ja, ich glaube auch,
ist das wie mit den Meerjungfrauen bei den Seemännern oder so, wenn du so lange auf See bist oder so lange im Trainingslager?
Ja, okay. Ja. Du weißt ja, je länger das Trainingslager, desto hübscher die Putzfrau. Also das ist ja so der gängige Spruch.
Der schaut aber noch mal einen raus hier, der Horst.
Ja, klar, zum Schluss immer. Ja, das,
gut, ein passendes Zitat zum Schluss.
Lass mir jetzt einfach mal Podcast so stehen. Ja. Wir müssen abbrechen. Abbruch.
Ja. Ach, so ein Race jetzt, ein Swift Race? Nee, morgen, gell?
Morgen ist mein, genau, wir haben ja gut getimed, heute habe ich keinen Stress. Morgen um die Zeit bin ich wahrscheinlich noch auf dem Bock. Nebenan und muss mir, morgen ist wieder ein Swift Pro Race Invitational Race, wo nur Swift Teams zugelassen werden können, die da spezielle Anforderungen entsprechen, wo unser Canyon ZCZ Team geschlossen am Start steht. Oh, das wird morgen wieder eine harte Nummer, also drückt mir die Daumen.
Das sind auch schon so Profiteams und so, ne?
Ja, das ist normale Swift-Teams gegen Profi-Teams, ja. Aber ich bin froh, dass jetzt zum Beispiel Canyon SRAM, es ist, und auch viele andere Profi-Teams, die haben ja gerade die Tour Down Under, auch für die Frauen. Also bei den Männern die Tour Down Under fängt, glaube ich, am 20.01. an. Heute ist ja der 18. Die Frauen sind gerade underway schon. So habe ich quasi Glück, dass sehr viele Profi-Frauen in Australien gerade racen und morgen Abend nicht auf Swift sind. Aber trotzdem ist immer noch...
Also geht denn da die B-Garde von denen an den Start? Oder?
Ja, oder die es fahren ja nicht immer alle die Tour Down Under. Ja. Ja, aber auf jeden Fall ist morgen zumindest, was das angeht, nicht 100%, was Rang und Namen hat da. Aber es reicht mir schon, muss ich ehrlich sagen. Wir werden sehen, das wird wieder hart von Anfang bis Ende, aber gut. Nur die Harten kommen in den Garten.
Viel Erfolg morgen. Ja, klar, genau.
Ja.
Gut.
Dann
lass mal das das Schlusswort sein.
Ja.
Ja. Dann. Wir hören uns dann in 2 bis 3 Wochen, würde ich
so
sagen,
aus.
Oder?
Ja. Ja. Zwar nicht nach dem nächsten Trainingslager, aber...
Für einen Horst vielleicht?
Ja. Naja, ich bin noch 4 Wochen hier, Pi mal Daumen. Aber notfalls nehme ich das Mikro mit nach Malle.
Yes. Das Mikro ist
krank. That's Commitment. In diesem Sinne, gut. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und macht es selbst gut. Haut rein im Training.
Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Ciao.